So, ich weiß nicht, wer Heiligabend von euch da war. Da wurde ja unter anderem gepredigt über das zweite Kapitel im Lukas-Evangelium, Verse 1 bis 15 oder auf jeden Fall bis zum Vers 15. Und heute geht es weiter, Vers 15 bis 20. Aber ich möchte noch mal kurz zurückblicken. Es ist die Geschichte, in der Engel, Hirten auf dem Feld erscheinen. Und die Engel verkündigen das Evangelium, die frohe Botschaft. Sie haben eine Nachricht. Und diese Nachricht ist ein Satz, zumindest soweit uns die Bibel das überliefert. Es ist ein einziger Satz. Euch ist heute in der Stadt Davids der Retter geboren, welcher ist Christus der Herr. Punkt. Das war's. Euch ist heute in der Stadt Davids der Retter geboren, welcher ist Christus der Herr. Und das war auch die Botschaft, die Hirten empfingen und die sie dann nachher weitergaben in ihren Worten. Wir wissen nicht, auf welche Weise sie sie weitergaben. Ich möchte am Anfang noch einmal einen kurzen Abriss dieses Evangeliums geben. Euch ist der Retter geboren. Was bedeutet das denn, dass dir ein Retter geboren ist? Der Rainer gibt uns mal diese Überblicksfolie. Da habt ihr so aus meiner Sicht die Kurzform des Evangeliums. Was bedeutet es, dass dir der Retter geboren ist, dass mir der Retter geboren ist? Er hat uns gerettet aus einem Leben heraus, das von Gott abgewandt war, aus einem Leben ohne Gott zu einem Leben mit Gott. Aus einem Leben, das aufs Verderben zugeht, darf ich das drastisch sagen, das auf Verdammnis und Hölle zugeht, auf ein Leben, das umsonst ist, das vergeblich ist, zu einem Leben, das einen Sinn hat, das auf Gott hin ausgerichtet ist, das ewig sein wird, das in der Gemeinschaft mit Gott für ewig sein wird. Das und zu nichts weniger hat Christus uns gerettet. Und die Frage ist jetzt, wie hat er uns gerettet? Das sind zwei Dinge. Erstens durch Reinigung, sprich Sündenvergebung. Zweitens durch Erneuerung. Wir nennen es Wiedergeburt durch Empfang des Heiligen Geistes. Erneuerung und Reinigung. Und all das geschieht vermittelst, so würde das jetzt vielleicht Luther sagen, all das geschieht aufgrund des Glaubens an Jesus Christus, aufgrund des Vertrauens, dass wir diesem Retter als Retter und als Herrn entgegenbringen. Er kann nicht Retter sein, ohne Herr zu sein. Das in Kurzform. Euch ist heute der Retter geboren. Welcher ist Christus der Herr? Ich versuche das nochmal zu illustrieren mit einem Bild, das ich auch in der letzten Predigt benutzt habe, mit einer kleinen Modifikation. Jesus steht vor deiner Haustür. Der Retter. Der Herr, er steht vor deiner Haustür und möchte Einlass. Und dann kannst du ihn hineinlassen und sagen: Herr, mein Haus ist ein Dreckloch. Es ist eine Dunkelheit dort. Es ist ein Chaos. Jesus, du kommst in eine Messi-Wohnung. Und ich sehe das. Und ich bekenne dir das, Herr Jesus. Das ist meine Sünde. Und er sagt, lass mich doch rein und reinigen. Und er macht sauber. Und er wirft, wie der Psalmist sagt, die Sünde ins äußerste Meer. Er macht es rein. Das ist die Reinigung. Aber dann macht er noch etwas. Er erneuert. Ich will das einmal so erklären. Er richtet in deinem Haus ein neues Apartment ein. Die alten Zimmer sind noch da, ja? Die alten Zimmer sind noch da. Aber er richtet ein neues Apartment ein, in dem er einzieht. Und in diesem Apartment ist es immer sauber. Es muss nie geputzt werden. Dort ist immer Licht. Dort ist immer Heiligkeit. Dort ist immer Glückseligkeit. Dort ist immer der Herr Jesus. Und du kannst jederzeit bei ihm anklopfen und sagen, meine Räume sind schon wieder schmutzig, Herr Jesus. Mach sie doch rein. Der Unterschied ist, er wohnt in deinem Haus. Er wohnt in deinem Haus und du kannst immer anklopfen. Herr, da ist wieder Schmutz in meiner Wohnung. Da ist wieder Chaos ausgebrochen. Kannst du es reinigen? Ja, ich will es reinigen. Und dann sagt er, komm doch rein zu mir. Komm doch rein zu mir in meine Wohnung. Und dann wirst du gestärkt. Gestärkt für ein Leben mit ihm. Und er will auch der Herr sein. Er will dir sagen, wie du deine Zimmer fein sauber hältst. Er weiß es, nur er. Er will Herr sein. Euch ist heute in der Stadt Davids der Retter geboren. Welcher ist Christus? Der Herr glaubt an ihn. Und vertraut auf ihn als Retter und Herrn. Lasst ihn hinein in euer Dreckloch und lasst ihn etwas Neues einrichten. Ein neues Apartment. Er macht euch neu. Soweit nochmal das Evangelium Jesu Christi, das in diesen ganz kurzen Sätzchen steht. Und das ist es, was nun die Hirten in die Welt, in ihre Welt, in der Bibel steht überall, verkündigten sie was, was ihnen gesagt worden ist. Wir lesen einmal den Predigttext. Das war jetzt sozusagen der Prolog zur Predigt. Wie gesagt, der Predigttext steht in Lukas 2, Vers 15 bis 20. Und es geschah, als die Engel von ihnen weg in den Himmel zurückgekehrt waren, da sprachen die Hirten zueinander, lasst uns doch bis nach Bethlehem gehen und die Sache sehen, die geschehen ist, die der Herr uns verkündigt hat. Und sie gingen eilends und fanden Maria und Josef dazu das Kind in der Krippe liegend. Nachdem sie es aber gesehen hatten, machten sie überall das Wort bekannt, das ihnen über dieses Kind gesagt worden war. Und alle, die es hörten, verwunderten sich über das, was ihnen von den Hirten gesagt wurde. Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten wieder um und priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, so wie es ihnen gesagt worden war. Soweit der Predigttext. Schauen wir uns mal den ersten Vers, beziehungsweise Verse 15 bis 16 an. Ja, das ist zunächst einmal der Überblick über diese Predigt. In der Kraft Christi, die dieser Retter schenkt, in der Gnade Gottes, die dir durch Glauben zuteil wird. Schau und sieh, bezeuge, staune und bete an. Und dadurch gehen wir jetzt durch diese vier Punkte. Erster Punkt, lass uns sehen. Lass uns doch bis nach Bethlehem gehen und die Sache sehen, die geschehen ist, die uns der Herr verkündigt hat. Und sie gingen eilends. Lasst uns nach Bethlehem gehen. Der Fokus ist auf dem Gehen. Lasst uns gehen und schauen. Der Fokus ist hier nicht, lasst uns mal kurz darüber diskutieren, was diese Hirten uns verkündigt haben. Lass uns mal sehen, was das für eine theologische Bedeutung hat. Wir wollen das erstmal durchdenken. Das mag auch sein. Aber hier ist der Fokus ein anderer. Lasst uns eilends gehen. Das wollen wir sehen. Das wollen wir schauen. Und warum gingen die Hirten jetzt los? Es ging ihnen nicht darum zu überprüfen, ob die Engel auch recht hatten. Die haben nicht gesagt, oh, das ist ja ein Ding, was uns die Engel da verkündigt haben. Jetzt wollen wir mal gucken, ob das auch stimmt. Nein, sie waren davon überzeugt, dass der Herr zu ihnen geredet hatte. Und sie wollten dabei sein. Sie wollten dieses Wunder der Geburt Jesu anschauen. Sie wollten vor diesem Retter anbeten. Sie wollten sehen. Sie wollten schauen. Sie wollten dieses Evangelium bestaunen. Einfach erleben. Kommt, lasst uns sehen. Kommt, lasst uns sehen, was geschehen ist. Kommt, lasst uns sehen, was geschehen ist. Liebe Freunde, ich denke bei diesem Wort, das ich hier gehört habe, geschehen, an die ersten Verse im Lukas-Evangelium. Es geht hier nicht um eine theologische Erzählung, liebe Freunde. Es geht nicht um eine gleichnisartige Geschichte. Es geht hier um Geschehen, um historisches Ereignis. Und wir schauen uns nochmal die ersten drei Verse an. Im Lukas-Evangelium. Ich habe rot markiert, was da so wichtig erscheint aus meiner Sicht. Ich lese es nochmal vor, nachdem viele es unternommen haben, einen Bericht über die Tatsachen abzufassen, die unter uns völlig erwiesen sind, wie sie uns diejenigen überliefert haben, die von Anfang an Augenzeugen und Diener des Wortes gewesen sind. So schien es auch mir, steht da Schein? Ja. So schien es auch mir, vortrefflichster Theophilus, das ist der Mann, an den Lukas schreibt, damit du die Gewissheit der Dinge erkennst, in denen du unterrichtet worden bist. Es geht um ein Geschehen, das heißt, es geht um Tatsachen. Es geht um Tatsachen, die von verlässlichen Augenzeugen weitergegeben worden sind. Dann geht es darum, dass Lukas, der Schreiber dieses Evangelios, alles im Detail überprüft hat. Und dann will er seinem Adressaten, dem Theophilus, klarmachen, lieber Theophilus, das sind Dinge, die gewiss sind, die tatsächlich geschehen sind. Du sollst dir gewiss sein, dass das, was ich dir hier berichte, in diesem Evangelium den Tatsachen entspricht. Was hat das für einen Bezug zu uns? Das alles, was wir hier in diesen Vers 15 bis 16 erstmal gehört haben. Was hat das einen Bezug? Welchen Bezug hat es zu uns? Wie kommt es, dass du heute hier bist? Wie kommt es, dass du das Evangelium gehört und geglaubt hast, dass du es verstanden hast, dass es dein Herz erreicht hat, dass du begriffen hast, das gilt mir, das ist etwas für mein Leben. Wie kommt es? Es bedarf einer übernatürlichen Offenbarung, um das zu erkennen. Es bedeutet nicht, dass du ein Gesicht gesehen haben musst, eine Erscheinung, oder dass du eine Stimme vom Himmel gehört haben musst. Aber es bedeutet, dass dir Gott auf übernatürliche Weise durch seinen Geist, durch eine Eingebung das Evangelium geöffnet hat, die Augen dafür geöffnet hat, das Herz dafür offen gemacht hat. Am Anfang steht die Offenbarung. Den Hirten erschienen die Engel aus dem Himmel und sagten ihnen und teilten ihnen das Evangelium mit. Am Anfang steht eine übernatürliche Erkenntnis. Hättest du die nicht gehabt, wärst du heute nicht hier. Was können wir noch lernen? Lasst uns sehen. Lasst uns sehen. Wen? Den Retter? Den Herrn? Nun, es ist klar, wenn wir heute Morgen nach Bethlehem aufbrechen, dann werden wir in Bethlehem nicht das Kindlein in den Windeln gewickelt in der Krippe finden. Aber dennoch können wir ihn sehen. Wir können ihn schauen in einem übertragenen Sinne. Wir können hören und lesen, was das für ein Mensch war. Wir können uns überzeugen von seiner Herrlichkeit. Komm und sieh, was aus deinem Leben geworden ist mit Jesus. Hast du das mal überlegt? Hast du mal darüber nachgedacht, wie das wäre, wenn du Jesus nicht begegnet wärst? Wie dein Leben verlaufen wäre, hast du dir das mal ausgemalt? Ich meine, das ist natürlich Spekulation. Woher weiß ich, wie mein Leben verlaufen wäre, wenn ich Jesus nicht begegnet wäre? Ich weiß für meinen Teil, es wäre ein Schreckensszenario geworden. Lasst uns schauen. Schau dein neues Leben an. Schau an, was Jesus aus deinem Leben gemacht hat. Und hör Menschen an, die dir erzählen von der lebensverändernden Kraft, Gnade und Wirkung des Herrn Jesus in ihrem Leben. Hör dir das immer wieder an. Lasst uns sehen, lasst uns schauen. Wir hören jetzt mal ein kurzes Beispiel von unserem lieben Freund und Bruder Martin Trimborn. Er erzählt euch ganz kurz, wie der wunderbare Jesus in sein Leben gekommen ist und was er daraus gemacht hat.
Bitte. Kannst du machen. Ja, morgen stehe ich hier. Ja, ich brauche mir das gar nicht auszumalen, wie mein Leben gewesen wäre, weil ich habe mein Leben so gelebt. Ich bin jetzt 51 Jahre alt und bin erst, als ich 48 Jahre alt war, zum Glauben gekommen. Und ich weiß, wie grausam das ist, wenn man Jesus nicht hat. Ich war immer ein Suchender und habe aber immer in der Esoterik gesucht. Und ich war sowas von verstrickt in allen möglichen Dingen und habe auch alles ausprobiert, um irgendwie so einen inneren Seelenfrieden zu bekommen. Das ging hier von Schamanismus, Buddhismus, vedische Schriften. Also alles, was irgendeiner sagte, habe ich dann ausprobiert und auch dann wirklich ein bisschen exzessiv dann gelernt, um zu gucken, ob es wirklich so ist, aber nichts gab mir Frieden. Und so vor 3,5 Jahren ungefähr kam ich zu einer Predigt von Hans-Peter Royer. Vorher muss ich vielleicht noch erzählen, ich kann mich noch genau daran erinnern, wie ich jeden Morgen aus dem Haus ging zur Arbeit und welche Gedanken ich da immer hatte. Ich hatte irgendwelche Strategien, wie ich jetzt an diesen Tag rumkriege, wie ich irgendwie am meisten Profit mache, halb illegale Dinge habe ich auch getan, ja, also alles so ein bisschen, ja, mich bereichert an anderen Leuten. Also das war alles so mein Leben, aber es war natürlich total unbefriedigend. Dann bin ich durch Zufall an eine Predigt gekommen von Hans-Peter Royer Und er hat dann in Kurzform dann erzählt, was Sünde ist und wie wir diese Sünden bekennen sollen. Und dann habe ich gedacht, okay, mal angenommen, das würde stimmen. Also an Jesus habe ich überhaupt nicht geglaubt. An Gott, naja, das war für mich der Schöpfer des Universums, aber das war eher so die Natur. Dann habe ich gedacht, okay, mal angenommen, es gibt Gott wirklich und Jesus Christus wäre der Sohn und der Heilige Geist, durch den inspiriert haben die Menschen die Bibel geschrieben. Mal angenommen, das wäre so, wie der Roja sagt, dann muss ich ja nur das tun, was der sagt. Und dann wird sich ja irgendwas verändern in meinem Leben. So, und dann habe ich mich in meinem Hotelzimmer da hingehockt. Mir fiel auch sofort eine Sünde ein. Er hat ja eine gute Anleitung da gemacht. Und habe mich da hingekniet und wollte dann die Sünde bekennen. Und es kam nicht über meine Lippen. Und dann habe ich gedacht, was ist denn das jetzt hier für ein Kindermist, ne? Und dann habe ich es einfach rausgehauen. Und dann habe ich was erlebt. Da kriege ich jetzt noch Gänsehaut. wie ich einen Frieden bekommen habe. Also kommen mir schon fast die Tränen. Wie ich einen Frieden bekommen habe, wie ich den vorher noch nie erlebt hatte. Das war einfach, ich wusste sofort, das ist die Wahrheit. Für mich war sofort klar, dass alles diese vedischen Schriften, dass alles das Buddhismus, dass das alles, dass ich das nie mehr tun werde und nur noch Gott nachfolgen werde. Und ich hatte natürlich keine Gemeinde und nichts und habe dann da Predigten gehört, 8 Stunden am Tag und so weiter, weil ich ja das Wort kennenlernen wollte. Und dann wurde ich halt verändert auch. Und das war halt so, dass ich also ein Freund war von Sünden bekennen. Das habe ich gemerkt, dass mir das immer wieder gut tat. Ich habe immer gesucht, wo sind meine Sünden. Und dann wurde ich halt auch verändert. Ich hatte ja erzählt, ich hatte dann so halb illegale Dinge gehabt. Ja, ich hatte dann mir so Sachen angeeignet, die jetzt alle in meinem Keller waren. Und der Heilige Geist hat mich dazu ja, dahin gebracht, gedanklich. Und dachte, das kann ich nicht mehr machen. Was soll ich jetzt damit machen? Und es hat mich echt Überwindung gekostet und bin mit diesen Sachen zu diesen Leuten wieder hingegangen. Das hätte auch meinen Arbeitsplatz kosten können. Und habe gesagt, hier, ich habe das und das. Und dann wurde immer nur gefragt, ja, wie bist du denn daran gekommen? Da sage ich, ja, fragen Sie nicht nach. Und dann hat auch keiner nachgefragt. Und das war schon ein paar Mal, also bei verschiedenen Leuten habe ich das gemacht. Also da hat mich dann Gott auf der einen Seite darauf aufmerksam gemacht, auf der anderen Seite aber auch von dem Schlimmeren bewahrt. Und dann hat er mich nur darauf aufmerksam gemacht, wo andere Leute schuldig geworden sind an mir. Und da hat er mich auch dazu gebracht, denen dann zu vergeben. Ja, und ich weiß noch, das ist so mein Abschluss jetzt, das ist alles die Kurzform. Ich weiß noch, als mein Sohn, wir waren da vielleicht 4, 5 Monate, haben uns zu Jesus bekannt, kamen Christen zu uns zu Besuch und haben meinen Sohn gefragt, woran erkennst du, dass deine Eltern oder dass dein Vater Christ geworden ist? Und dann sagte der, früher, als mein Vater nach Hause kam, war der immer schlecht gelaunt. Und das kenne ich überhaupt nicht mehr von ihm. Ja, das ist so mein Abschlusssatz. Danke.
Danke, Martin. Ja, die lebensverändernde Kraft und Macht unseres Herrn Jesus anschauen, anhören, zuhören, ansehen. Zweitens, wir gehen zum nächsten Vers. Nachdem sie es aber gesehen hatten, die Hirten, machten sie überall das Wort bekannt, das ihnen über dieses Kind gesagt worden war. Überall, ja, überall, wo sie hinkamen. Da haben sie nicht selektiert, ja. Wo sie hinkamen, haben sie das Wort weitergegeben. Das, was ihnen über das Kind gesagt worden war. Lasst uns einen Moment darüber nachdenken, wer diese Zeugen waren, diese Hirten. Helen hat es eben schon angedeutet und viele von euch wissen es, Hirten in der damaligen Zeit waren am untersten Ende der sozialen Skala. Die glänzten nicht gerade durch ihr Ansehen. Sie waren, es war nicht möglich, sie als Zeugen vor Gericht zu laden. Sie waren nicht verlässlich, sie hatten keine Manieren, sie waren ungebildet. Sie waren nicht bekannt dafür, dass sie die Wahrheit sagten. Das klingt klischeehaft und es ist sicherlich für den einen oder anderen Hirten auch nicht ganz richtig, aber im Großen und Ganzen ist das das Bild der Hirten, von Hirten, das man damals hatte. Sie wussten gar nicht, wie sie einem König begegnen sollten, welche Manieren man da an den Tag zu legen hat. Sie waren nicht redegewandt. Solchen Menschen vertraute Gott das Evangelium von seinem Sohn an. Ein solches Tun hat bei Gott System. Und wir haben es in der Lesung gehört. Und ich möchte es nochmal lesen. Ich weiß nicht, ob ich es auf der... ja, danke. Ich habe es auch in der Präsentation. Und da heißt es im 1. Korinther 1,4, Paulus spricht: Und meine Rede und meine Verkündigung bestand nicht in überredenden Worten menschlicher Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit beruhe, sondern auf Gottes Kraft. Macht euch klar, diese Worte stammen von Paulus, einem Schriftgelehrten, einem Intellektuellen seiner Zeit, einem hochgeehrten Theologen, einem klugen Kopf. Gott setzt häufig Menschen ein, die schwach sind. Gott musste auch Paulus erst einmal schwach machen. Beziehungsweise ihm erst einmal zeigen, wie schwach er doch war. Erst dann konnte er ihn gebrauchen als Diener und Verkündiger des Evangeliums. Gott will sehr deutlich machen, die lebensverändernde Wirkung und Kraft des Evangeliums ist kein Menschenwerk. Die Rettung zu Gott hin ist kein Menschenwerk. Es fußt nicht auf der Intelligenz von Menschen. Es fußt nicht auf der menschlichen Logik. Es fußt nicht auf der Redegewandtheit. Es fußt alleine auf der Weisheit und dem Geist Gottes. Es bedarf der Gotteskraft, damit dieses Evangelium Bahn bricht, damit dieses Evangelium eindringt und Felsen zerschmettert. Es bedarf der Gotteskraft. Da passt es sehr schön ins Bild, dieses Kind in Windeln gewickelt in der Krippe, die Einfachheit, die Schlichtheit, die Ärmlichkeit dieses Kindes in der Krippe, die Kleinheit. Gott hat es gefallen, die Geburt seines Sohnes nicht als ein Riesenspektakel zu inszenieren. Das wäre ja einem König gemäß gewesen, oder? Inszenierung in einem Palast, auf einem roten Teppich. So, dass alle Welt das mitkriegt. Gott hat es gefallen, seinen Sohn in eine Krippe zu legen, seinen Sohn ganz unscheinbar zu machen. So klein. Und wir Menschen sind nicht in der Lage, mit unserer Intelligenz, mit unserer Bildung, mit unserem differenzierten Denken, Gott in seiner Weisheit zu begreifen und zu ergreifen. Die Griechen nannten das Evangelium Torheit. Nein, Gott hat es nicht als Spektakel inszeniert, sondern als eine einfache Krippengeschichte, als eine Kindergeschichte für Einfältige und solche, die es werden wollen und werden müssen, damit sie an das Evangelium glauben können. Liebe Freunde, machen wir es wie die Hirten. Das ist doch ermutigend. Sie gingen hin und sagten, was sie gesehen und gehört hatten. Was hält uns davon ab? Was hält dich davon ab? Geh hin und sag, was du gesehen und gehört hast, was du gelesen und erfahren hast über Jesus. Sag, was Jesus und Gott in deinem Leben getan hat, was er verändert hat. Du kannst es tun. Es ist einfach. Sei nicht entmutigt durch die Reaktionen, die dann kommen. Die meisten Reaktionen, die ich bekomme, sind zwei. Nämlich erstens, das ist ja schön, dass du glauben kannst. Und das zweite ist Themenwechsel. Ja. Lass dich nicht entmutigen. Geh einfach. Du darfst berichten, was du gesehen und gehört und erfahren hast mit diesem Herrn Jesus. Du darfst es berichten. Du brauchst ja kein Theologiestudium. Du brauchst nicht die Bibel auswendig zu können. Du brauchst nicht besonders belesen zu sein. Du brauchst nicht gut reden zu können. Du brauchst nicht gut argumentieren zu können. Geh einfach hin und sag, was du gesehen und gehört hast. Gott zeichnet dafür verantwortlich, dass er dein Wort mit seinem Geist durchflutet und belebt, sodass es dem Evangelium Bahn bricht in die Herzen. Ihr werdet fragen, was ist denn mit den menschlichen Ressourcen, die wir doch haben und die wir doch einsetzen? Ja, Bibelkenntnis ist gut. Ja, wir haben auch Strategien, wie wir das Evangelium verkündigen. Ja, wir haben auch Rhetorik. Ja, es ist auch nützlich, ein Theologiestudium unter Umständen. Ja, es ist gut, wenn ich ein denkender, logisch denkender Mensch bin. Ja, du darfst deine Intelligenz einsetzen und deine Redegewandtheit. Ich sage dir nur, es wird dir nichts nützen, es wird dir kein bisschen nützen, wenn Gott das nicht in die Hand nimmt. Gott muss unsere menschlichen Ressourcen in die Hand nehmen, damit etwas daraus wird. Gott macht aus etwas ganz Kleinem etwas Großes. Und er schickt ungebildete, unkundige, unkultivierte Hirten, um aus seinem Mund ein Evangelium weiterzugeben, das Felsen zerschmettert, das Türen öffnet, das Menschen zu Gott zurückführt, das Leben verändert. Paulus wusste das auch. Auch als er auf dem Areopag war, in Athen und dort das Evangelium verkündigte, da hat er sich schon überlegt, wie sag ich's meinen Griechen? Ja, er hat sich das schon überlegt. Der war hochrhetorisch. Auch Jesus hat sich menschlicher Mittel bedient. Als er seine Gleichnisse erzählte, hat er angeknüpft an die Erfahrungen der Menschen, die ihm zuhörten, an deren unmittelbare Lebenserfahrungen, um ihnen etwas deutlich zu machen. Ja, das sind die menschlichen Ressourcen, die Gott uns gegeben hat, damit wir sie nutzen, aber sie bleiben stumpf, wenn Gott sie nicht in die Hand nimmt. Drittens, lasst uns staunen. Und alle, die es hörten, verwunderten sich über das, was ihnen von den Hirten gesagt wurde. Alle, die es hörten. Überall, wo sie hinkamen, haben sie es verkündigt. Und alle, die es hörten, verwunderten sich. Was steckt da drin in diesem Wort, verwunderten sich? Da steckt auch drin, die waren überrascht. Da steckt auch drin, die waren entsetzt. Die waren erstaunt. Können wir noch staunen? Können wir noch staunen über das, was in Bethlehem passiert ist? Gott wird Mensch. Es geht uns so fromm jeden Weihnachten von den Lippen. Gott wird Mensch. Wissen wir, was das bedeutet? Staunen wir darüber? Da ist ein Mensch, Jesus Christus, der ist wesensgleich mit dem Vater. Der ist heilig wie der Vater. Und kommt in einem sterblichen Leib daher. Da ist Jesus Christus, der hat eine Autorität und Macht in allem, was er tut und redet. Und er ist gleichsam barmherzig, voller Demut, voller Sanftmut und voller herzlicher, liebevoller Zuneigung. Da ist Jesus Christus, der ist übernatürlich, der hat übernatürliche Kraft und Macht, der besiegt den Tod und den Teufel, der tut Wunder und Zeichen und er kommt daher wie ein natürlicher Mensch. Er kommt in menschlichem Gewand daher. Kann man darüber staunen? Kannst du darüber staunen? Lasst uns staunen. Das ist ungeheuerlich. Das ist das Erstaunlichste, was jemals in der gesamten Geschichte dieser Welt und dieses Kosmos passiert ist. Gott wurde Mensch. Das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Geboren, in Windeln gewickelt, in einer Krippe liegend. So einfach. Gott macht aus dem Kleinsten das Größte und aus dem Unbedeutendsten das Entscheidendste in der Geschichte der Menschheit. Lasst uns staunen. Ich will euch noch sagen, das ist eine ungeheure Weisheit Gottes, die dahinter steckt. Als, ich glaube, ich habe diese Geschichte schon einmal erzählt. Als wir Kinder waren, da habe ich mit meinem Freund mal in einem Wespennest herumgestochert. So aus Spaß an der Freude, um die Wespen etwas zu ärgern. Ihr könnt euch vorstellen, dass dann die Wespen uns ziemlich geärgert haben. Und wir dann ganz zerstochen wurden. Mein Freund musste sogar im Krankenhaus behandelt werden. Und dann haben die Erwachsenen die sogenannten bösen Wespen, dann hatten sie geplant, die bösen Wespen am nächsten Tag auszuräuchern, ja, das Wespennest auszuräuchern, anzuzünden. Und da habe ich da als kleiner Siebenjähriger oder ich weiß nicht mehr genau, wie alt ich war, dann im Bett gelegen mit meinen Wespenstichen. Und haben gedacht, komisch, was einem manchmal für Gedanken kommen als Kind, und habe gedacht, die armen Wespen, jetzt kommen die Erwachsenen und machen sie tot und niemand warnt sie. Was hätte man tun müssen, um die Wespen zu warnen? Das Effektivste wäre gewesen, man wäre selbst eine Wespe geworden, und wäre zu den Wespen hingeflogen und hätte ihnen in Wespensprache kommuniziert, was da an Unheil auf sie zukommt. So etwas Ähnliches hat Gott getan. Gott wird Mensch, kommt zu uns, wohnt unter uns, redet wie wir, kommuniziert mit uns, warnt uns, bringt uns aber auch eine frohe Botschaft. Euch ist heute in der Stadt Davids der Retter geboren, welcher ist Christus, der Herr. Letztens Und die Hirten kehrten wieder um und priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten. Ja, das können wir auch tun. Preist einfach Gott dafür, dass ihr das Evangelium gehört habt, dass es euch über den Weg gelaufen ist, dass Jesus euch über den Weg gelaufen ist. Ihr könnt nichts dafür. Preist und lobt ihn dafür, dass ihr das Evangelium gehört habt und nicht nur das, dass ihr es auch verstanden habt, dass es auch in eure Herzen gedrungen ist, dass es auch in euer Leben gekommen ist, dass es auch euer Leben erneuert und neu gemacht hat. Preist ihn und lobt ihn dafür, betet ihn dafür an, dass dieses Wort euch ist heute in der Stadt Davids, der Retter geboren, welcher ist Christus der Herr, dass dieses Wort dir ganz persönlich gilt und dass es in deinem Leben eine lebensverändernde Kraft entfaltet hat. Preist Gott dafür. Lasst uns Gott loben und anbeten. Amen.